Die verdrängten Voraussetzungen des Neoliberalismus. Neoliberalismus und autoritärer Staat, Teil 3. Eine Justin Monday-Produktion.
Hallo. Für diejenigen, die zufällig zuerst auf diesen Teil gestoßen sind, ein paar kleine Hinweise vorweg. In den ersten beiden Teilen ging es um die historische Einordnung der neoliberalen Theorie als Ideologie der sozialen Marktwirtschaft und um die Grundbegriffe der neoliberalen Theorie selbst. Wer den Neoliberalismus nur aus den Erzählungen der aktuellen linken Neoliberalismuskritik kennt, wird von den folgenden Erörterungen ein wenig verwirrt sein. Aufklärung darüber verschaffen die ersten beiden Folgen. Die Sendetermine für die Wiederholung könnt ihr dem Transmitter entnehmen. Alternativ gibt es die Möglichkeit des Downloads auf der Seite www.freie-radios.net. Ich wiederhole, freie-radios.net. Im letzten Teil ging es darum, dass die zentralen Kategorien in Hayeks Theorie, also Gesetz, Ordnung, Wettbewerb und Freiheit, schon in ihrer rein sachlichen Gestalt die Autorität des Staates zu Voraussetzungen haben. Die spezifisch neoliberale Vorstellung vom staatlichen Handeln, deren Entstehung das zentrale Thema dieser Folge sein wird, ist dabei als ein Nebenaspekt immer wieder deutlich geworden. Denn um die, im Sinne der Fortsetzung des sich in der Krise befindlichen Kapitalismus, korrekte Konstruktion von Preisniveau, Sozialprodukt und Konjunktur, gab es ja durchaus Konkurrenz. Als Hauptkonkurrent erschien die keynesianische Theorie. Die neoliberale Seite kämpfte in diesen Auseinandersetzungen immer um eine Fiktion, die für ihre Fähigkeit zur Ideologisierung der spätkapitalistischen Objektivität von zentraler Bedeutung war. Im Mittelpunkt der Argumente zur Zurückweisung des Keynesianismus stand die Behauptung der Identität von autoritärem Staat und rationaler Planung, die die Identifikation von Realsozialismus und Nationalsozialismus erlaubte, denen die freie Wettbewerbsordnung gegenübergestellt wurde. In der Realität verhalten sich die Dinge freilich genau umgekehrt. Nicht, dass Keynes als Antifaschist geglänzt hätte. Das Vorwort zur deutschen Ausgabe seines 1936 in Übersetzung erschienenen Hauptwerks »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« lässt ahnen, dass er ein Engagement als Berater von Reichswirtschaftsminister Schacht wohl nicht abgelehnt hätte.
Ich darf daher vielleicht erwarten, dass ich bei den deutschen Lesern auf weniger Widerstand stoßen werde als bei den englischen, wenn ich ihnen eine Theorie der Beschäftigung und Produktion als Ganzes vorlege, die in wichtigen Beziehungen von der orthodoxen Überlieferung abweicht. Aber darf ich hoffen, Deutschlands wirtschaftlichen Agnostizismus zu überwinden? Kann ich deutsche Ökonomen überzeugen, dass Methoden formeller Analyse einen wichtigen Beitrag zur Auslegung zeitgenössischer Ereignisse und zur Formung einer zeitgenössischen Politik bilden? Schließlich liegt es im deutschen Wesen, an einer Theorie Gefallen zu finden. Und wenn ich einige einzelne Brocken beitragen kann, zu einem für deutsche Ökonomen zubereiteten Mahl, eigens auf deutsche Verhältnisse abgestellt, werde ich zufrieden sein. Denn ich gestehe, dass vieles in dem folgenden Buche hauptsächlich mit Bezug auf die Verhältnisse in den angelsächsischen Ländern erläutert und dargelegt worden ist. Trotzdem kann die Theorie der Produktion als Ganzes, die den Zweck des folgenden Buches bildet, vielleicht viel leichter den Verhältnissen eines totalen Staates angepasst werden, als die Theorie der Verteilung und Erzeugung einer gegebenen, unter Bedingungen des freien Wettbewerbs und eines großen Maßes von laissez-faire erstellten Produktion.
Soweit Keynes. Dieses unzweideutige Angebot sollte aber weitgehend ungehört bleiben. Einen an Keynes orientierten Strang der Volkswirtschaftslehre hat es in Deutschland während des Nationalsozialismus nicht gegeben. Auch wenn es fast schon ein Allgemeinplatz in der Geschichtsschreibung der Volkswirtschaftslehre ist, dass Deutschland eines der ersten Länder war, in dem ein Staatskonsum finanziert wurde, wie ihn auch Keynes vorsah. Mehr als dass die keynesianische Theorie und die deutsche Wirtschaftspolitik seit der Weltwirtschaftskrise die gleichen historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen hatten, vom Faschismus also schweigen soll, wer vom Kapitalismus nicht reden will, ist aus dieser Übereinstimmung aber nicht zu schließen. Das wäre zwar an sich schon eine ganze Menge, aber zur Charakterisierung der Spezifika des Neoliberalismus trägt es wenig bei. In die Entstehungsgeschichte dieser Spezifika gehört, dass die Ökonomen deutschen Wesens die Abkehr vom Laissez-faire bereits spielend und ohne fremde Hilfe hinbekommen hatten. Der Begriff des totalen Staates war einer der zentralen Begriffe der damaligen Staatsrechtslehre, die sich gerade zu faschistischen Fragestellungen und Positionen hin entwickelt hatte. Geprägt wurde er nicht zuletzt von Carl Schmitt, um den es gleich noch gehen wird. Denn jenseits der unmittelbaren Maßnahmen steht der Neoliberalismus der Antiökonomie völkischer Prägung deutlich näher, als Keynes dies tut, weshalb, wie in den letzten beiden Folgen bereits erörtert, die Entwicklung der Grundzüge der neoliberalen Theorie im Nationalsozialismus und nicht gegen diesen vonstatten gehen konnte. Der Verweis auf Keynes Vorwort hat dementsprechend von Seiten an sozialer Marktwirtschaft und Neoliberalismus orientierten Kommentatoren sehr häufig die Funktion, die Verwicklung der eigenen Theorietradition in das historische Werk des totalen Staates zu verwischen. Dies liest sich bei einem aktuellen Feld-, Wald- und Wiesenvolkswirtschaftler, der im folgenden Beispiel recht zufällig den Namen Professor Dr. Dietrich Scheifele trägt, so.
Worin besteht nun das Autoritäre im Keynesianischen bzw. im von Hicks und Hansen weiterentwickelten ISLM-Modell? Die zugrunde liegenden makroökonomischen Funktionen können natürlich nicht zu den autoritären Elementen gerechnet werden. So wie die einkommensabhängige Konsumfunktion, die zins- und einkommensabhängige Investitionsfunktion oder die zins- und einkommensabhängige Geldnachfragefunktion. Diese Funktionen sind unschuldige mathematische Gebilde, die zudem empirisch recht gut abgeschätzt worden sind. Erst wenn man diese Funktionen als Kausalbeziehungen interpretiert, zu einem gegenseitig abhängigen Gleichungssystem zusammenfügt und mittels der Differentialrechnung zu einem Maschinenmodell macht, dann wird das ISLM-Modell zu einem Instrument der Steuerung, also der Machtausübung. Man differenziert nach möglichen Instrumentvariablen wie Staatsausgaben, Steuern, Geldmenge, Spar- und Investitionsneigung und berechnet die Wirkung auf Volkseinkommen und Zins. Politik wird der Idee nach zur Mathematik.
Das ISLM-Modell beschreibt nach Ansicht der Volkswirtschaftslehre das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, ganz im Sinne der in der letzten Folge behandelten Vorstellung von Konjunktur und gesellschaftlicher Ordnung. Im Detail ist es hier nicht weiter von Interesse. Aufschlussreich ist allerdings die Argumentation, mit der versucht wird, das Autoritäre vom Nicht-Autoritären zu trennen. Dass die scheinbar sachlichen und somit in makroökonomischen Funktionen ausdrückbaren Zusammenhänge der Marktordnung die autoritäre Setzung durch den Staat zur Voraussetzung haben, wird natürlich ausgeschlossen. Dass bei diesem Ausschluss mehr als Nichtwissen im Spiel ist, sondern vielmehr Verdrängung dieser Voraussetzung im psychoanalytischen Sinn, dass also Schuld im Spiel sein könnte, verrät die recht eigenartige Formulierung »unschuldige mathematische Gebilde«. Erst auf der Basis einer solchen Neutralisierung gelingt es dann anschließend, die Differenz der eigenen Annahmen zum Keynesianismus zu formulieren. Der Übergang zum Autoritären soll irrwitzigerweise dann eintreten, wenn die mathematischen Funktionen als Kausalbeziehungen aufgefasst werden. Na, als was denn sonst? Zwar gebietet es die gesellschaftskritische Vernunft durchaus, am Sinn der mathematischen Funktionen zu zweifeln. Aber wenn sie denn irgendeinen Sinn haben sollen, dann doch nur dann, wenn sie ein Gesetz zum Ausdruck bringen, welches in der Sache begründet liegt, die sie beschreiben sollen. Immer dann, wenn auf der Basis moderner Wissenschaft versucht würde, Gesetzmäßigkeiten unter Absehung von jeder kausalen Beziehung zwischen Ursachen und damit verbundenen Wirkungen zu ermitteln, kam nichts anderes zustande als der Inbegriff autoritärer Ideologie, nämlich irrationales Geraune bezüglich Schicksal, Vorsehung und Fügung. Nicht zufällig galt den völkischen Antiökonomen der Versuch, ökonomische Zusammenhänge in den Formen von Ursache und Wirkung zu begreifen, als abstraktes jüdisches Gesetzesdenken. Im Versuch, die in Tüdelchen Schuld am Autoritären den Keynesianerinnen zuzuschieben, verrät Scheifele nichts anderes als die autoritäre Zurichtung seiner eigenen Gedankenwelt. Und die des Neoliberalismus direkt mit. Denn die Vorstellung vom rationalen Gesetz, die die Distanz der keynesianischen Theorie zum totalen Staat deutscher Prägung ausmacht, kennt die neoliberale Theorie ebenfalls nicht. Hayek etwa ist der Ansicht, dass es gelte, sich
der Begrenztheit des individuellen Verstandes bewusst
zu sein, was
eine Erkenntnis ist, die zu einer Haltung der Demut gegenüber den unpersönlichen und anonymen sozialen Vorgängen führt, durch die die Einzelnen mithelfen, Dinge zu schaffen, die größer sind, als sie wissen.
Eine solche
antirationalistische Einstellung
sei der charakteristische Zug des englischen Individualismus gewesen. Die Begrenztheit des individuellen Verstandes ist keinesfalls als Aufforderung zur erkenntniskritischen Reflexion zu deuten, wie sie etwa Kant in der Kritik der reinen Vernunft durchführt. Vielmehr geht die Begrenzung des Verstandes bei Hayek so weit, dass durchaus die Frage angebracht ist, wie Hayek denn außer durch eine Erleuchtung erfahren hat, dass die Menschen Dinge schaffen, die größer sind, als sie wissen. In seinem ganzen Werk findet sich keine einzige Aussage über die Gesetze des Produktionsprozesses und damit über das Zustandekommen des Reichtums, der doch einzig und allein das Resultat des Gelingens der Wettbewerbsordnung sein soll. Außer eben, dass es eigentlich genauso kommen müsste, wenn denn der Wettbewerb nicht dauernd eingeschränkt würde. Die Ordnung, für die der Neoliberalismus plädiert, muss denjenigen, die unter ihrer Bedingung leben, notwendig als Schicksal erscheinen. Mit der Scheu vor rational überprüfbaren Behauptungen stehen Scheifele und die neoliberale Theorie nicht alleine da. Vielmehr ist diese Scheu geradezu Bedingung für die Geschwätzigkeit in den Polit-Talkshows, in denen nie jemand auch nur auf den Gedanken kommt, mal nachzufragen, welche Gesetzmäßigkeit es zum Beispiel sein soll, die den propagierten Lohnverzicht zur Ursache von weniger Arbeitslosigkeit macht. Stattdessen gibt es nur Mythisches, von wegen schaffen können wir es nur gemeinsam, Innovativität, Kreativität, ausgetretene Pfade verlassen und die Gerechtigkeit nicht vergessen. All dies sind Schlagworte, denen nicht mehr Markt auf der Stirn geschrieben steht, sondern die autoritäre Fantasie, dass ungeachtet der gegebenen gesellschaftlichen Formen alles geht, wenn sich das nationale Wir nur zur unverbrüchlichen Identität aufgeschwungen und zum Herrn der Welt gemacht hat.
Walter Eugens Ansprüche an den totalen Staat.
Der fatalistische Glaube an die Macht des Ganzen hat dabei eine Geschichte, die mit der Entstehungsgeschichte der neoliberalen Theorie identisch ist. Die Grenzen, die Hayek seinem Verstand auferlegt, sind das Resultat der Verdrängung dieser Entstehungsgeschichte und die bewusstlose Reproduktion der völkischen Irrationalität, die darin beschlossen liegt, ist die Wiederkehr dieses Verdrängten. Zur Erörterung der Genese des Verdrängten bietet es sich an, zwei Texte ausführlich zu diskutieren, die im gleichen Jahr, nämlich 1932, entstanden sind. Es handelt sich einmal um Walter Eugens Text »Staatliche Strukturwandlungen und die Krise des Kapitalismus«, in dem er in Anlehnung an Carl Schmitts Konzept des totalen Staats die Eigenarten entwickelt, die ein Staat seiner Ansicht nach haben muss, um der Marktordnung zu Diensten zu sein. Er tut dies in der Form einer Krisentheorie, die bereits keine ökonomischen Gesetzmäßigkeiten mehr kennt, sondern nur falsche und richtige Formen staatlicher Struktur. Der zweite Text stammt vom nationalsozialistischen Staatsrechtler Carl Schmitt und trägt den Titel »Starker Staat und gesunde Wirtschaft«. Wie sich herausstellen wird, teilt Eugen dessen Vorstellungen weitgehend, formuliert sie allerdings nicht wie jener aus der Perspektive der Macht des Staates. Stattdessen betrachtet er den Staat im Hinblick auf die Funktion, die dieser für die Ökonomie haben muss, damit die Probleme, die sich aus der Monopolisierung des Privateigentums an Produktionsmitteln ergeben, vermieden werden. Hieraus ergeben sich interessante Differenzen, die im Mittelpunkt der Behandlung dieser Texte stehen werden, weil sich hierin das reale Verhältnis von Staat und Ökonomie im Nationalsozialismus spiegelt. Politisch ist Eugens Text wohl zu werten als eine Parteinahme für die zum wahrscheinlichen Zeitpunkt der Abfassung des Textes regierende Präsidialdiktatur des Reichskanzlers von Papen. Dessen Kanzlerschaft währte von seiner Ernennung durch Hindenburg am 31.05.32 bis zu seinem Rücktritt am 17.11. des gleichen Jahres. Ihr diktatorischer Charakter dürfte Eugen auch vor von Papens Selbsternennung zum preußischen Ministerpräsidenten anstelle des gewählten Sozialdemokraten Braun, dem sogenannten Preußenschlag am 20.07.1932, nicht nur bewusst, sondern von ihm auch befürwortet worden sein. Dies lässt sich aus dem Inhalt der wenigen politischen Stellen des Textes schließen. An diesen ist die Rede davon, dass mit der
Demokratisierung der Welt
eine
Entfesselung dämonischer Gewalten in den Völkern bewirkt
worden sei. Der Grund hierfür läge in der Unkenntnis der Laien von der Ökonomie, die Ideologiebildung zur Folge habe. Eucken plädierte mehr und weniger explizit für eine Diktatur mit ökonomischem Sachverstand. Um eine politische Einschätzung der Lage gebeten, hätte Eukens Stellungnahme wohl nicht weit entfernt von der damaligen politischen Position Karl Schmidts gelegen. Dieser hatte in Starker Staat und gesunde Wirtschaft vor dem Langnamenverein gehalten am 23.11.1932, also bereits zur Amtszeit der Regierung von Schleichers, die Einschätzung formuliert, dass die vergangenen 2 Jahre
die Brauchbarkeit und Energie des Artikel 48 als Instrument einer starken Regierung
erwiesen hätten. Artikel 48 war der Notverordnungsparagraf der Weimarer Verfassung, dessen sich die Präsidialdiktaturen bedienten. Der Langnamenverein war die wohl wichtigste Lobbyorganisation der deutschen Industrie. Eugens Text war insofern wegweisend, als er einer der ersten war, in dem aus nationalökonomischer Perspektive die Aufgabe des Staates anlässlich einer Krise erörtert wurde. Zuvor, das heißt vor der Weltwirtschaftskrise, war zumeist, beispielsweise von Ludwig Mises, ein äußerer, politischer Angriff auf das Privateigentum an Produktionsmitteln befürchtet worden. Und es wurden Bündnispartner zu dessen Verteidigung gesucht. Mises hatte sich in der Reformulierung der Prinzipien des Liberalismus dem Charakter der faschistischen Macht angeähnelt, diese aber nicht vertreten. Eine objektive, in den bestehenden Eigentumsverhältnissen selbst begründete Funktionsunfähigkeit des Kapitalismus war sein Problem nicht. Eucken hingegen hatte es in Gestalt der Monopole mit einem solchen zu tun. Er sah sich daher gezwungen, ein Problem zu verhandeln, das der Liberalismus scheute wie der Teufel das Weihwasser, die Krise. Er hatte sich zu äußern in einer Situation, in der verschiedene politische Kräfte zu ihrer Überwindung antraten. Eucken geht damit in Bezug auf den Faschismus einen Schritt weiter als Mises. Dies allerdings nicht in einem politischen Sinne, auf einer Skala, die eine Beurteilung Eukens als mehr oder weniger faschistisch zuließe. Grund war vielmehr, dass die theoretische Fassung seines Problems wesentlich näher am krisenhaften Zustand des Kapitalverwertungsprozesses zu seiner Zeit liegt. Genau deswegen war sein Text wesentlich zukunftstauglicher, weshalb er, im Gegensatz zu Mises Buch Liberalismus, als einer der neoliberalen Gründungstexte gelten kann. Das im Vergleich mit späteren neoliberalen Positionen Bemerkenswerte an Eukens Text ist zunächst einmal, dass im Mittelpunkt der Argumentation Veränderungen innerhalb eines Ganzen namens Kapitalismus bestimmt werden sollen. Ein derart allgemeiner Begriff kommt in den späteren Texten nicht mehr vor, weil er vom Begriff der Ordnung verdrängt wurde. Die Weltwirtschaftskrise im Nacken stellt sich Eucken die Frage, ob
die staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen für seine, des Kapitalismus, Existenz noch ebenso vorhanden sind wie früher.
Aus der Antwort auf diese Frage, das hat Eucken wohl richtig erkannt und deswegen bemühte er sich, sie positiv zu beantworten, ergibt sich unmittelbar die Antwort auf die Frage, die in Bezug auf den Neoliberalismus als erstes zu stellen ist. Kann der Liberalismus in modifizierter Form wieder aufgelegt werden? Genau das zu tun ist es, was die neoliberalen Autoren von sich behaupten. Und wenn ja, was bedeutet dies? Dabei ist zunächst einmal festzuhalten, dass es aus der Perspektive der liberalistischen Theorie bereits ein Skandal ist, von den gesellschaftlichen Zuständen nach dem Liberalismus die Antwort auf die Frage nach der Existenz der staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen des Kapitalismus überhaupt als Aufgabe gestellt zu bekommen. Stets hatte die liberalistische Theorie sich umgekehrt die Frage gestellt, wie die Gesellschaft eingerichtet und der Staat verfasst sein müsste, damit die immer schon gegebenen Grundlagen bzw. Ursachen des Reichtums der Nation sich wohltätig im Sinne der stetigen Steigerung dieses Reichtums voll entfalten können. Die Ursachen, das waren nach liberalem Dogma eine
gewisse Neigung der menschlichen Natur zum Tausch und zum Tauschhandel,
sowie die von dieser Neigung bewirkte Arbeitsteilung und die damit verbundene
Steigerung der produktiven Kräfte der Arbeit.
So zumindest die Formulierung von Adam Smith, in dessen Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der Nationen. Von den gesellschaftlichen Einrichtungen waren gefordert der freie Handel, freie Berufswahl, die Abschaffung der Leibeigenschaft und vor allem die Schaffung eines allgemeinen und gleichen Rechts sowie der tätige Schutz des Privateigentums, welches sich als industrielles Produktionsmittel entwickeln sollte. Nun war seither den Menschen weder ihre Neigung zum Tausch abhanden gekommen, noch war die Arbeitsteilung abgeschafft. Ganz im Gegenteil waren die Individuen mehr denn je auf Letztere angewiesen und so zum Tausch ihrer Arbeitskraft gezwungen, um mit dem im Gegenzug erhaltenen Lohn vermittelt durch den Markt fremde Arbeit zu kommandieren, wie Smith es ausgedrückt hätte. Da auch bürgerliches Recht und Privateigentum das Zeitliche noch nicht gesegnet hatten, von der Sowjetunion einmal abgesehen, und weil die weiteren Forderungen des Liberalismus im Wesentlichen erfüllt waren, müssen, so die bestechende implizite Logik Eugens, die staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen des Kapitalismus des 19. Jahrhunderts andere gewesen sein als die, die die liberale Theorie immer behauptet hat. Weil das, worauf es ihm politisch ankommt, nämlich freier Warentausch und die Garantie des Privateigentums an Produktionsmitteln, der liberalen Logik gemäß weder historischen, sondern logischen Charakters sind, noch in die Krise geraten können, muss die nicht zu leugnende und daher sich zu Recht in die Überschrift des Texts drängelnde Krise des Kapitalismus verursacht sein durch Mangel bzw. akute Gefährdung anderer, zusätzlicher Grundlagen. Es handelt sich bei dieser Reaktion Eugens eindeutig um eine andere als die von nationalökonomischer Seite gegenüber Krisenerscheinungen bis dahin üblicherweise an den Tag gelegte. Die übliche Reaktion charakterisierte Marx so:
In den Weltmarktkrisen bringen es die Widersprüche und Gegensätze der bürgerlichen Produktion zum Eklat. Statt nun zu untersuchen, worin die widerstreitenden Elemente bestehen, die in der Katastrophe eklatieren, begnügen sich die Apologeten damit, die Katastrophe selbst zu leugnen und ihrer gesetzmäßigen Periodizität gegenüber darauf zu beharren, dass die Produktion, wenn sie sich nach den Schulbüchern richtete, es nie zur Krise bringen würde. Die Apologetik besteht dann in der Fälschung der einfachsten ökonomischen Verhältnisse und speziell darin, dem Gegensatz gegenüber die Einheit festzuhalten.
Auch Eugen verweist aufs Lehrbuch, schreibt es aber gleichzeitig noch um und betont dabei mit dem Staat diejenige Instanz, die in der Realität die Einheit festzuhalten hat. Untersucht im Sinne von Marx hat selbstverständlich auch er nichts.
Deshalb
nimmt Eugen direkt zu Beginn der Einleitung jeden diesbezüglichen Verdacht von sich.
Können auch rein wirtschaftsgeschichtliche Analysen, wie sie unter dem Einfluss von Marx immer wieder vorgenommen werden, nicht zu richtigen Gesamtlösungen gelangen, müssen einseitig bleiben und Wesentliches unbeachtet lassen. Die Untersuchung der Entwicklungskräfte und der technischen Möglichkeiten, über die der Kapitalismus heute noch verfügt, genügt allein nicht, sondern es ist darüber hinaus die Frage aufzuwerfen, ob die staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen für seine Existenz noch ebenso vorhanden sind wie früher.
So schaut das soeben bearbeitete Zitat in der Totale aus. Eugen ist, wie der spätere Neoliberalismus, nur der Geste nach liberal. Dass es Eugen um eine Gesamtlösung des in Schwierigkeiten geratenen Kapitalismus geht, überrascht kaum. Interessanter für die weitere Charakterisierung von Ordo und Neoliberalismus ist, dass Eugen Adam Smith hier unter der Chiffre Marx erledigt. Mit einer auch nur in Ansätzen plausiblen geistesgeschichtlichen Darstellung der Verhältnisse kann Eugen genauso wenig aufwarten wie später Hayek. Denn immerhin entstammt das, was Eugen hier rein wirtschaftsgeschichtliche Analysen und Untersuchung der Entwicklungskräfte und der technischen Möglichkeiten nennt, nicht erst der Kritik der politischen Ökonomie, sondern bereits ihrem Gegenstand, der politischen Ökonomie selbst. Mit dieser frühen Ökonomismuskritik vertreibt Eugen die Gespenster der Geschichte seiner eigenen Theorietradition. Das ist in zweierlei Hinsicht konsequent. Denn zum einen entstammen die Kategorien, mit denen Eugen und sein nationalökonomisches Milieu hantieren, nicht dem Liberalismus, sondern der Neoklassik. Diese hatte sich zwar bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts schrittweise von der klassischen Arbeitswertlehre verabschiedet und war zur Volkswirtschaftslehre geworden. Zum anderen kommt die Vertreibung der Gespenster der eigenen Theorietradition als Abgrenzung von der historischen Schule der Nationalökonomie daher, die in späteren neoliberalen Kreisen, wie bei denjenigen, die sie als ihre Vorgänger betrachteten, zum guten Ton gehörte. Erledigt wird mit dieser Abgrenzung in der Form, wie Eucken sie vornimmt, aber trotzdem mehr als nur eine konkurrierende akademische Schule. Denn gerade die Betonung der gesellschaftstheoretisch zu bestimmenden Eigengesetzlichkeit der ökonomischen Sphäre zeichnete die liberale politische Ökonomie genauso wie ihre Kritik aus. Gerade in ihr und nirgendwo anders fand sich für den Kapitalismus Wesentliches. Gerade diese Eigengesetzlichkeit ist aber auch die Voraussetzung der Krise. Die Tatsache, dass Eucken im weiteren Verlauf des Textes als staatlich-gesellschaftliche Grundlage des Kapitalismus einen starken Staat ausmacht, der verloren gegangen sei, verweist darauf, dass er es nicht nur für seine Aufgabe hält, vergessen zu machen, dass sich die Hoffnungen des Liberalismus nicht erfüllt haben und stattdessen
die historischen Voraussagen über das Schicksal der bürgerlichen Gesellschaft sich bewährt haben.
Max Horkheimer, der mit dieser Bemerkung seinen berühmten Aufsatz zum autoritären Staat einleitete, meinte mit diesen Voraussetzungen die Marx'schen. Vergessen machen muss Eucken ebenso, dass die bürgerliche Ökonomie als politische Ökonomie dem Staat immer schon einen Posten zugewiesen hatte, den des Laissez-faire-Nachtwächters. Eine Eigenschaft also, die Eucken eben nicht mehr fordert. Bereits diese Differenz rechtfertigt es, nicht von einer modifizierten Neuauflage des Liberalismus, sondern vom Liberalismus des autoritären Staates zu reden. Zu diesem Zeitpunkt freilich war diese Differenz theoretisch noch nicht ausformuliert. Vielmehr sind die häufigen Hinweise darauf, dass das mit dem Nachtwächterstaat alles nicht so gemeint gewesen sei, wohl noch nicht, wie etwa ab ca. 1940 zu werten, als selbstbewusste Abgrenzung vom Liberalismus auf Basis eines eigenen Konzepts der Staatintervention, sondern auch als defensive Eingeständnisse den theoretischen Gegnern sowie den politischen Verbündeten gegenüber. Bevor Eucken den Strukturwandel des Staates behandelt, wendet er sich aber den Veränderungen der Entwicklungskräfte und technischen Möglichkeiten zu. Was das
Zeitalter des voll entfalteten Kapitalismus
zu einem Vergangenen gemacht habe, sei eine
Änderung der Wirtschaftsgesinnung,
die dem Kapitalismus seine Dynamik genommen habe. In den
monopolistischen Industriezweigen, überall da also, wo durch Vertrustung, durch Bildung festgefügter Kartelle, durch Patente oder Geheimverfahren die Kräfte der Konkurrenz gebrochen oder stark geschwächt worden sind.
Überall dort habe
das Vordringen des rationalen Denkens mehr und mehr den Wagemut der Spekulationsgeist unterdrückt.
Auch hier findet sich bereits das Ressentiment gegen das rationale Denken, welches sich durch die Geschichte neoliberaler Theorietradition zieht. Deutlich wird hier außerdem, was Eucken veranlasst hatte, die Krise nicht zu leugnen, sondern das Lehrbuch umzuschreiben. Der neoliberale Kampf gegen Monopolisierung und Zentralisierung entstammt der Überzeugung, im Monopol eine Ursache der Krise und nicht etwa ein Resultat der Krisendynamik gefunden zu haben. Kein Wunder also, dass diejenigen, die sich dem störungsfreien Ablauf der Kapitalakkumulation verschrieben haben, Maßnahmen zur Zurückdrängung der Monopole ersinnen. Die antimonopolistischen Dogmen von Ordo und Neoliberalismus sind eindeutig mehr als Heuchelei des westdeutschen Monopolkapitals. Wer, wie ein Großteil der linken Neoliberalismuskritikerinnen, glaubt, dessen Verbreitung, wie Stefanie Blankenburg und Herbert Schui, damit erklären zu können, dass dieser die
Vormachtstellung und Autonomie des Big Business und der Rentiers
bewahre, liegt weit daneben. Zudem landet eine solche Position dann, wenn sie nicht mit realsozialistischem Staatseigentum im Hintergrund argumentiert, in einer politischen Sackgasse. Denn der Hinweis auf das Big Business und die Rentiers erfolgt als Hinweis auf den Reichtum der Monopole, den es nach dessen Realisation in der Geldform umverteilend abzuschöpfen gilt. Etwas zu holen gibt es dort aber nur, solange das Big Business big bleibt und sich für die Rentiers rentiert. Die Heuchelei ist in diesem Fall eindeutig auf der Seite der Kritikerinnen. Soll dem Big Business auch sein Status streitig gemacht werden, kommt es, wenn dies nicht mit der Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln verbunden ist, noch schlimmer. Denn befördert wird dann das, was Eugen zufolge dem Kapitalismus in der Krise fehlt.
Die Peitsche der Konkurrenz.
Dass er diese überhaupt geschwungen sehen möchte und nicht die Konkurrenz als der arbeitsteiligen Warenproduktion gestifteten gesellschaftlichen Synthesis immanente Eigenschaft immer schon voraussetzen kann, deutet zum einen die barbarischen Formen an, die die Konkurrenz zu jener Zeit annahm, und verweist zum anderen noch einmal auf den Umstand, dass ein unmodifizierter Bezug auf die liberale Tradition 1932 schlichtweg eine Luftnummer gewesen wäre. Entstanden ist diese Situation nach Eugen nicht aus einer wie auch immer gearteten inneren Entwicklung des ökonomischen Zusammenhangs der bürgerlichen Welt. Ausgangspunkt der Veränderung ist für ihn jene Änderung der Wirtschaftsgesinnung, weshalb er den von ihm diagnostizierten Mangel an Konkurrenz mit der Vorherrschaft eines vom
Vordringen des rationalen Denkens
bestimmten
Unternehmertyps
erklären kann, der dem ebenfalls vorhandenen Wagemutigen durch
Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit
sich auszeichnenden Unternehmertyps, der
auch heute der Träger der Entwicklung sein könnte,
möglicherweise
alle Chancen des Erfolgs von vornherein zerstört.
Dass die Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse einer Änderung der Gesinnung geschuldet sein kann, ist ebenfalls eine des Liberalismus unwürdige Annahme. Bestand doch dem Liberalismus zufolge die Garantie für den Fortbestand der bürgerlichen Ordnung, gerade in der Ohnmacht der durch ihr Privateigentum individualisierten Einzelnen gegenüber dem Wirken der berühmten unsichtbaren Hand. Da mochten die Einzelnen, auch in großer Zahl, gesonnen sein, wie sie wollten. Mit der These vor den zwei Unternehmertypen einher geht eine höchst wundersame Theorie von der Quelle des Profits, die sich je nach Gesinnung ändern soll.
Der Unternehmergewinn entsteht hier nicht aus der Erwerbung und Sicherung von Monopolstellungen, sondern aus der Einführung von Neuerungen.
Besser als daran, dass bei den Unternehmern vom Typ Wagemut und Spekulationsgeist die Quelle des Profits eine andere sein soll, lässt sich nicht demonstrieren, wie sehr der Neoliberalismus, der in letzter Konsequenz auf eine Theorie des Profits völlig verzichtet, an der Abkehr der bürgerlichen Nationalökonomie von der Arbeitswertlehre der Klassiker teilhat. Sinn macht das alles nur im Zusammenhang mit der zu dieser Zeit eindeutig antiliberalen Heroisierung des Willens, etwa im Rahmen der konservativen Revolution. Die eigentümliche Macht über den gesellschaftlichen Prozess, die Eugen der Gesinnung zuspricht, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Inkorporation des Staates als autoritärer, starker Staat ins Zentrum des Kapitalverhältnisses. Auf dieser Inkorporation baut Eugen, wie bereits angedeutet, seine Erneuerung des Liberalismus auf. Denn keinesfalls, so die zentrale Botschaft des Textes, hat die Krise des Kapitalismus staatliche Strukturwandlungen erzwungen, sondern umgekehrt hätten staatliche Strukturwandlungen, bei Eugen identisch mit Willensentscheidungen, die Krise verursacht. Aus dem Wunsch nach der Fortsetzung des Liberalismus entwickelt sich hier sein gerades Gegenteil. Wenn der Kapitalismus nur dann weiter existieren kann, wenn ihm ein starker Staat zur Seite gestellt wird, es einen inneren Wandel der ökonomischen Verhältnisse selbst aber nicht gegeben haben soll, so muss der starke Staat, so der verquere, aber einzige Ausweg aus dieser logischen Falle, schon immer die Voraussetzung des Liberalismus als Epoche gewesen sein. Dies zu implizieren, darum geht es Eugen im zweiten Abschnitt seines Texts. Er kennt drei verschiedene Gestalten der Struktur des Staates, die er weniger an ihrer inneren Verfassung festmacht, als vielmehr am Verhältnis zu dem, was jenseits des Staates steht, der Gesellschaft.
Alter Staat, schwacher Staat, starker Staat.
Zunächst einmal ist da der alte Staat. Gemeint ist der absolutistische Staat des Merkantilismus, der ein
Gebilde
gewesen sei, welches
neben dem Volke, neben der Nation ein Eigenleben führte.
Diese Trennung der Gesellschaft vom Staat haben nach Eugen die bürgerlichen Revolutionen zunächst einmal nur verstärkt. Zwar habe
die Demokratie Volk und Staat zu identischen Größen machen
wollen, dem Staat hätten sich
durch die Beseitigung der Stände neue Möglichkeiten eröffnet, um seine Macht zu entfalten.
Davon aber habe er, dem Liberalismus sei Dank, nur
wenig Gebrauch
gemacht. Die Folge war:
Wirtschaft und Staat traten jetzt schärfer auseinander als in der merkantilistischen Zeit.
Dass sich mit dem Übergang vom Absolutismus zum Staat des Liberalismus vermittels bürgerlicher Revolutionen eine komplette Neuzusammensetzung der herrschenden Klasse ergeben hatte und im gleichen Zug eine der Herrschaft unterworfene Klasse entstand, die als eine von den Mitteln ihrer Reproduktion getrennte erscheint, weil diese Mittel in Produktionsmittel von Kapital sich verwandelten, spielt in dieser Betrachtung keine Rolle. Der Staat des Liberalismus wird vielmehr bestimmt als Fortsetzung des Absolutismus, was völlig zum Verschwinden bringt, dass es sich beim Liberalismus um die Ideologie des revolutionären Bürgertums handelte, welche sich gegen die Herrschaft des absolutistischen Staats richtete. Nur soweit beschreibt Eucken das Wirken des merkantilistischen Staates.
Griff er ein, baute Fabriken, besiedelte er Land, erließ er Ein- und Ausfuhrverbote und dergleichen mehr, wie es das Staatsinteresse zu erfordern schien. Im Übrigen überließ er die Wirtschaft sich selbst, die sich während dieser Zeit im Ganzen wenig veränderte.
Ganz so, als sei nicht Adam Smith, der Theoretiker, gerade dieser Veränderungen gewesen. Oder vielmehr, stärker noch, der Theoretiker jener gesellschaftlichen Dynamik, die sich nach den Veränderungen, das heißt nach dem Sturz des Absolutismus, ergeben sollte.
Somit,
fährt Eucken stattdessen fort,
wurde durch die merkantilistische Wirtschaftspolitik die Spaltung zwischen Staat und Gesellschaft bis zum Ende der absolutistischen Epoche keineswegs beseitigt.
Unterschlagen wird hier der gesamte historisch-gesellschaftliche Gehalt des Liberalismus. Eucken formuliert, als hätte der Liberalismus niemals für die Einrichtung gesellschaftlicher Verhältnisse gekämpft, in der sich die ökonomischen Subjekte historisch erstmals als Freie und Gleiche gegenüberstanden, beziehungsweise als handelte es sich hierbei um eine unwesentliche Veränderung. Im Merkantilismus hat der Staat die Wirtschaft allein schon deswegen nicht sich selbst überlassen, weil es den Reichtum, den diese hätte produzieren können, in seiner abstrakt allgemeinen Form, verkörpert in Geld und Ware, noch gar nicht gab. Denn in genau dieser Verallgemeinerung bestanden die theoretische Leistung der liberalen Arbeitswerttheorie sowie die reale Auswirkung der unbedingten Anerkennung des Privateigentums an Produktionsmitteln im Freihandel und der Existenz der Arbeitskraft als Ware. Sich selbst überlassen werden kann eine Wirtschaft nur dann, wenn sie, wie die kapitalistische, die Eigenart hat, sich als Form der Produktion gegenüber den Subjekten zu verselbstständigen. Dass Reichtum in der Fähigkeit besteht, Lohnarbeiterinnen und nicht Dienstbotinnen zu beschäftigen, er also seinem Wesen nach immer schon auf Vermehrung ausgerichtet ist, ist daher ebenfalls eine Neuerung des Liberalismus. Genauso gehört zu den Neuerungen des Liberalismus, dass die Produktion und nicht nur der Handel überhaupt ein wesentlicher Teil der Nationalökonomie ist. Unterschlagen wird von Eucken außerdem die andere Gestalt der Kriterien, nach denen sich entschied, was das Staatsinteresse zu erfordern schien. Der Neoliberalismus ist beherrscht vom Wunsch nach Aufrechterhaltung und Sicherung eines bestehenden Zustands, während der Liberalismus bestimmt ist von der Absicht, die Notwendigkeit einer Änderung zu begründen. Der Verlust an Aufklärung, der sich aus einer solchen anderen Position zur Gesellschaft ergibt, tritt bei Eucken offen zutage. Sicherlich. Im Liberalismus wurde dieses historische Werden als Übergang eines rohen, ungesellschaftlichen Zustands in den Gesellschaftszustand mystifiziert. Aber zum einen entsprach dies dem Werdegang der bürgerlichen Macht, die sich jenseits der Institutionen der feudalen Herrschaft entwickelte, und zum anderen ist für den Liberalismus zumindest ein historischer Zeitpunkt denkbar, zu dem die Wirtschaft noch nicht existierte, weil der in der Gesellschaft zu verwirklichende Naturzustand ohne die ihm gemäße Einrichtung der Gesellschaft nur als von der illegitimen Herrschaft unterdrückter existiert, also im Kampf gegen diese Herrschaft zu verwirklichen ist. Sogar stärker noch, genau die Nichtexistenz der bürgerlichen Herrschaft war die Motivation des Liberalismus. Wenn Eucken von merkantilistischer Wirtschaftspolitik in dem Sinne redet, in dem er sie zu seiner Zeit betreiben möchte, hat er die gesellschaftlichen Sachverhalte, die der Wirtschaft ihre Eigenarten aufprägen, bereits so weit enthistorisiert, dass es nur noch konsequent ist, wenn er Smith unter dem Namen Marx, also fälschlicherweise und irgendwie doch korrekt, als historischen Materialisten erledigt. Angesichts dieser systematischen Enthistorisierung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft ist es wenig verwunderlich, wenn die historische Fragestellung nach den staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen des Kapitalismus, die sich bei Eucken noch findet, im weiteren Fortgang der neoliberalen Theorieentwicklung gar nicht mehr auftaucht. Vielmehr wurde einfach die vom autoritären Staat erzwungene Identität von Staat und Gesellschaft fortgesetzt. Doch damit nicht genug. Der klassische Liberalismus erscheint Eucken sogar als konservative Kraft, die die Implikationen
der französischen Revolution und der Demokratisierung der Staatenwelt
an ihrem Durchbruch gehindert habe, weil es ihm gelungen sei,
die freie private Sphäre des Einzelnen zu erweitern.
Auch die Übernahme der politischen Macht durch die Bourgeoisie ist für Eucken kein qualitativer Umbruch. Weiß der Henker, warum das Dings da in Frankreich Revolution hieß. Einen qualitativen Bruch macht Eucken erst am Ende der liberalen Epoche fest, mit dem die Implikationen von französischer Revolution und Demokratisierung, also dass Staat und Volk der Idee nach identische Größen seien, zum Durchbruch gekommen seien. Entstanden sei damit der
Wirtschaftsstaat,
eine Folge der
Politisierung der Wirtschaft.
Es ist dies der Prozess, der üblicherweise als Monopolisierung beschrieben wird und sich Eucken folgendermaßen darstellt. Die
Abkehr vom Liberalismus
vollzog sich mit Bismarck. Dieser habe
alle wirtschaftspolitischen Fragen dem Leitgedanken seiner Gesamtpolitik untergeordnet.
Dieser
Interventionismus
sei allerdings
ein Interventionismus der Staatsräson
gewesen und genau von dieser habe der Wirtschaftsstaat Abstand genommen.
Aus der gesamten deutschen Politik verschwand die zentrale, alle ihre Einzelgebiete, also auch die Wirtschaftspolitik, beherrschende politische Idee, die Kraft und der beherrschende Wille. Das Verhältnis von Staat und Wirtschaft kehrte sich allmählich um und die Wirtschaft begann die Führung in dem Verflechtungsprozess von beiden zu übernehmen.
Aus der Beobachtung, dass es die Widersprüche und Gegensätze der bürgerlichen Produktion mal wieder zum Eklat gebracht haben, macht Eucken die Theorie, dass zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Einheit dieser Widersprüche im ökonomischen Prozess der Reichtumssteigerung naturwüchsig ergab, nicht sich widersprechende Interessen und damit differente Willen, sondern ein zentraler, einheitlicher Wille geherrscht haben muss. Eigentlich, behauptet Eucken damit implizit, sei der Liberalismus schon immer Faschismus gewesen und das ganze antiliberale Geschrei damit völlig unnötig. Die Wirtschaft, die sich des Staates bemächtigt habe, meint in diesem Zusammenhang zweierlei. Sie teilt sich auf in Unternehmertum einerseits und in die Masse der Arbeiter andererseits. Ihre jeweiligen Bestrebungen, sich den Staat als Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen zu organisieren,
entsprangen teilweise den gleichen Motiven,
nämlich dem Wunsch, mit den eigenen Interessen jenseits der Konkurrenz zu stehen.
Auf breiter Front,
bemerkte er,
beanspruchen also weite Kreise des Unternehmertums Schutz und Förderung seitens des Staates.
Dass die staatlichen Institutionen diesem Wunsch nach
Schutz und Förderung
nachgeben, also denjenigen Unternehmertyp fördern, der seinen
Unternehmergewinn aus der Erneuerung und Sicherung von Monopolstellungen
zu beziehen scheint und so die Peitsche der Konkurrenz vermissen lässt, ist für Eucken kein Merkmal eines autoritären und starken Staates, sondern im Gegenteil ein Zeichen für seine Schwäche. Dies ist ein zentraler Gedanke, ohne den sich die weitere Entwicklung des Neoliberalismus nicht verstehen lässt. Diese qualitative Schwäche des Staates geht nach Eucken mit einem quantitativen Anwachsen der Staatsapparate einher. Von diesem Punkt aus ist die spätere neoliberale Vorstellung von der Rolle des Staates zu analysieren. Dass es sich dabei nicht um einen weiteren neoliberalen Programmpunkt handelt, ist klar. Dass Eukens spätere, im vorherigen Teil behandelte Unterscheidung zwischen der gesetzten Ordnung im Gegensatz zur gewachsenen hier ihren Ausgangspunkt hat, ist aber ebenso offensichtlich. Charakteristisch für die nachfaschistische Entwicklung und damit für die Theorie Hayeks und die Ideologie der sozialen Marktwirtschaft ist somit, dass diese historische Notwendigkeit dem theoretischen Bewusstsein wieder entzogen wird. Das erste Dokument dieses systematischen Vergessen war Hayeks Weg zur Knechtschaft von 1944. Die Souveränität, die bewusste Verwendung vom Wettbewerb als Ordnungsprinzip der Wirtschaft machen soll, bleibt in der neoliberalen Theorie ständig im Dunkeln. Auch im Begriff der gesetzten Ordnung ist dies der Fall. Denn die ordnungssetzende Souveränität bedarf bei Eucken keiner weiteren Begründung. Sie ist einfach, so wie sie ist, da. Während Eucken sich mit ihr im Laufe des Nationalsozialismus angefreundet hatte, obwohl sie, wie im Vergleich mit Carl Schmitts Konzept vom starken Staat sich noch zeigen wird, nicht ganz so zustande gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hatte, bleibt Hayeks Bezug zur ordnungssetzenden Souveränität im Unklaren. Stattdessen ruft er immer dann, wenn das Gesetz als Gesetztes erscheint, was im normalen Vollzug permanent passiert, Staatsinterventionen und haltet den Sozialismus. In der Verfassung der Freiheit erscheint die Autorität des Staates nur noch in der Ordnung des Rechts.
Die naturwüchsige Macht des faschistischen Staates.
Aber zurück ins vorfaschistische Jahr 1932 zum Zweck einer Erörterung der gesellschaftstheoretischen Bedeutung der bisher referierten Position Eukens. Ein schwacher, von der Gesellschaft nicht getrennter, sondern mit ihr verwobener Staat, ist ihm zufolge also nicht in der Lage, die
staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen
für die Existenz des Kapitalismus zu, na was denn eigentlich, zu garantieren, sie zu sein. Die Absurdität von Eukens zentralem Gedankengang liegt darin, dass er zum einen einen starken Staat fordert, dessen Stärke sich in der Trennung von den gesellschaftlichen Kräften manifestiert. Dieser gleichzeitig aber nicht nur eine diesen gesellschaftlichen Kräften äußere, ihren geregelten Verlauf garantierende Macht, sondern Teil der staatlich-gesellschaftlichen Grundlagen der Existenz des Kapitalismus sein soll. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine nicht zugegebene Abkehr vom Liberalismus, für den der Staat des Laissez-faire ausschließlich als äußere Garantie eine Rolle spielen sollte, sondern auch um einen immanenten Widerspruch. Dass Eucken seine Abkehr vom Liberalismus nicht zugibt, ist seiner Darstellung alles andere als äußerlich, weil diese Abkehr aus liberalistischen Gründen, Motiven erfolgt. Das soll im Folgenden begründet werden. Als Garant auftreten kann ein Staat nur, wenn dem, was zu garantieren ist, jenseits seiner Garantie Existenz zukommt. Könnte diese Existenz nicht vorausgesetzt werden, würde nicht garantiert, sondern G bzw. erschaffen. Vorausgesetzt ist dem Staat im Liberalismus das Gemeinwohl in sachlicher Gestalt, das heißt der Reichtum der Nationen, den er sowohl der Form als auch dem Inhalt nach eben nicht durch politische Maßnahmen zu schaffen, sondern nur zu garantieren hat in der Form, in der er naturwüchsig durch die Vermittlung der unsichtbaren Hand erscheint und dem im Prozess dieser Vermittlung Existenz zukommt. Es ist der Prozess der Reichtumssteigerung, auf den es ankommt. Hier hat die marxische Wertformanalyse in ihrer klassischen Form ihren Ort. Nur in einem solchen Zusammenhang macht es Sinn, von einer den gesellschaftlichen Kräften äußerlichen Instanz zu sprechen. Die Form, in der die Garantie vonstatten geht, ist die des Rechts, in dessen Allgemeinheit. Es gilt für alle seine Subjekte gleich und ist außerdem in der Lage, sich jedem gesellschaftlichen Gegenstand anzugleichen, sich diese Distanz reflektiert. Sobald aber der Staat zusammen mit anderen nur noch positivistisch-politologisch vorstellbaren Faktoren wie der Vorherrschaft eines bestimmten Unternehmertyps oder einer Wirtschaftsgesinnung Teil der Grundlagen für die Existenz des Kapitalismus sein soll, verliert dieser das, was ihn auszeichnen muss, damit der Liberalismus einen Gegenstand hat. Die Autonomie des gesellschaftlichen Prozesses. Eucken befindet sich in einer Zwickmühle, in der er diese Autonomie entweder durch Verlagerung in die Staatsräson verwerfen muss, womit diese zu einer
Kraft
und einem
beherrschenden Willen
wird, oder aber sie als zumindest in der Vergangenheit Existenzgewesene anerkennen kann. Täte er dies aber, müsste er zugeben, dass der gesellschaftliche Zusammenhang aus der Autonomie heraus bzw. durch sie hindurch zur Krise sich entwickelt hat. Beides aber überführt den Liberalismus der Unwahrheit. Das eine Mal hat es ihn streng genommen nie gegeben. Das andere Mal hat die unsichtbare Hand sich als wenig harmonisierend erwiesen und zu einem anderen als dem erhofften Resultat geführt. Eucken bzw. der Neoliberalismus entscheiden sich explizit für die erste Variante, weil sie das harmonische Ergebnis weiterhin voraussagen möchten. Hierin besteht sein liberalistisches Motiv, das aber nur noch ein Gerippe seiner selbst ist, weil der Zustand der Gesellschaft dessen Inhalt nicht mehr zu bieten hat. Folgerichtig kommt die Autonomie des gesellschaftlichen Prozesses in Hayeks weiterentwickelter Vorstellung von Gesellschaft, von einem Begriff kann hier nicht mehr die Rede sein, gar nicht mehr vor. 1963, direkt im ersten Satz seines Aufsatzes Arten der Ordnung, mit dem der Begriff der spontanen Ordnung in den Mittelpunkt seiner Theorie rückt, wählt er folgende Formulierung.
Wir nennen eine Mehrzahl von Menschen eine Gesellschaft, wenn ihre Handlungen wechselseitig aufeinander abgestimmt sind. Die Menschen können in der Gesellschaft ihren Zielen mit Erfolg nachgehen, weil sie wissen, was sie vom Mitmenschen zu erwarten haben. Mit anderen Worten, ihre Beziehungen zeigen eine gewisse Ordnung. Wer eine solche Ordnung der vielfältigen Tätigkeiten von Millionen von Menschen entsteht oder hervorgebracht werden kann, ist das Kernproblem der Sozialtheorie und der Sozialpolitik.
Das Entstehen und Hervorbringen hier, wie in einer Vielzahl anderer Formulierungen Hayeks, synonym verwendet wird und der Gedanke des Vorausgesetzten entfällt, ist nicht unsorgfältiger Formulierung geschuldet, sondern eine der zentralen Implikationen des Inhalts des Begriffs der Ordnung, die Hayek von Eucken übernommen hat. Zudem hat die Art und Weise, auf die die individuellen Handlungen aufeinander abgestimmt sind, nichts von der konflikthaften, durch gegensätzliche Eigeninteressen bestimmten Vermittlung. Die gewisse Ordnung ist in hohem Maße gleichförmig. Charakteristisch ist für die Bewegung des Gedankens, der dem Begriff der spontanen Ordnung zugrunde liegt, dass die neoliberale Theorie diese Abkehr von der Vorstellung der Autonomie der Gesellschaft nicht aus eigener Kraft vollziehen konnte. So wie die Fortsetzung des ökonomischen Prozesses den starken Staat verlangte, benötigte diejene Theorie, die für den versachlichten Zwang Partei ergriff, ihren Widerpart. Es ist dies in Deutschland die völkische Ideologie gewesen und als Verbindung zwischen beiden Seiten erscheint, praktisch wie theoretisch, der totale Staat im Sinne Karl Schmitts. Denn mit der Forderung nach einem starken Staat, in dem das Parlament nicht zu einer Schwatzbude verkommt, befand sich Eucken zu Beginn der 30er Jahre in guter Gesellschaft. Eine nahezu identische Konzeption des starken Staates mit dem gleichen zentralen Gedanken formulierte Karl Schmitt. Eucken verweist in einer Fußnote selbst auf Schmitt als Quelle. So nah Eucken aber Schmitt in seiner Staatskonzeption kommt, bleibt seine Stellung zum autoritären Staat doch paradox. Zur Machtergreifung hätte er nicht getaugt. Zur Analyse der Stellung der neoliberalen Theorie zur faschistischen Verfassung, ihrer nun nicht mehr gesellschaftlichen, sondern historischen Voraussetzung, ist daher ein Blick darauf unerlässlich, wie Schmitt diesen zentralen Gedanken formuliert. Das, was bei Eucken der Zustand des Wirtschaftsstaates ist, fasst Schmitt folgendermaßen.
Nun gibt es aber noch eine andere Bedeutung des Wortes vom totalen Staat, und das ist leider Gottes diejenige, die für die Zustände des heutigen Deutschlands zutrifft.
Wofür Eucken zwei Begriffe braucht, starker Staat und Wirtschaftsstaat, dafür reichen Schmitt zwei Bedeutungen eines Begriffs, dem vom totalen Staat. Das ist eine wichtige Differenz, aber zunächst weiter im Zitat.
Diese Art totaler Staat ist ein Staat, der sich unterschiedslos auf alle Sachgebiete, alle Sphären des menschlichen Daseins begibt, der überhaupt keine staatsfreie Sphäre mehr kennt, weil er überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Er ist total in einem rein quantitativen Sinne, im Sinne des bloßen Volumens, nicht der Intensität und der politischen Energie. Das ist allerdings der deutsche Parteienstaat. Sein Volumen ist ungeheuer ausgedehnt. Er beschäftigt sich mit allen möglichen Angelegenheiten. Es gibt nichts, was nicht irgendwie mit dem Staate zusammenhängt. Diese Totalität im Sinne des Volumens ist das Gegenteil von Kraft und Stärke. Der heutige deutsche Staat ist total aus Schwäche und Widerstandslosigkeit, aus der Unfähigkeit heraus, dem Ansturm der Parteien und der organisierten Interessen standzuhalten. Er muss jedem nachgeben, jeden zufriedenstellen und den widersprechendsten Interessen gleichzeitig zu gefallen sein.
Eine Diagnose, die sich von derjenigen Eukens zunächst einmal kaum unterscheidet und die auch aktuellen Vorstellungen von mangelnder Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands innewohnt. Bemerkt wird diese Analogie von Neoliberalismus-Kritikerinnen allerdings nie, weil diese aus den Klagen über die angeblich wettbewerbsschädigende Macht der Gewerkschaften oder die Belastungen, die das postfaschistische Gesundheitssystem verursache, immer nur ein gar nicht vorhandenes Plädoyer für einen ungezügelten Markt herauslesen können und den in solchen Reden tatsächlich geäußerten Wunsch nach Kraft und Stärke entweder ignorieren oder gar dem eigenen antiliberalen Programm zuschlagen. Letzteres ist die Angewohnheit derjenigen, die es nicht lassen können, das Kapital wegen angeblicher Vaterlandslosigkeit zu verurteilen. Interessanter als die Gemeinsamkeiten für eine Untersuchung der von Eucken aufgeworfenen Frage nach dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft sind in diesem Fall allerdings die Differenzen, die nicht an einzelnen Punkten nach dem Motto »Hier stimmen Sie überein, hier nicht« feststellbar sind, sondern dem unterschiedlichen Gang zweier Argumentationen geschuldet sind, die zu nahezu identischen Einzelpunkten führen. Dies deutet ihre Verwicklung ineinander an. Die Abkehr vom Liberalismus wird von Schmidt offen und eindeutig erklärt.
Was wäre von der Seite der Wirtschaft her notwendig, um einen starken Staat und eine gesunde Wirtschaft zu ermöglichen? Auch hier müssen Unterscheidungen gemacht werden, und zwar neue Unterscheidungen. Die alte zweigliedrige Gegenüberstellung des 19. Jahrhunderts, die Gegenüberstellung unserer liberalen Großväter von Staat und freiem Einzelindividuum reicht nicht mehr aus. Es gibt noch eine sehr bedeutende Sphäre des freien Einzelindividuums, und ich glaube, dass sie im Kern wirtschaftliche Betätigung bleibt. Aber man kann heute nicht mehr dem Staat unmittelbar den privaten Einzelnen und den isolierten Einzelunternehmer gegenüberstellen. Er wäre sofort zu Boden geworfen.
Mit so windigen Gestalten wie dem dynamischen Unternehmertyp gibt sich Schmidt gar nicht erst ab. Er kann sich relativ bruchlos auf die geistesgeschichtliche Entwicklung während der Epoche des Imperialismus stützen und denkt den starken bzw. totalen Staat als Staatsrechtler, also vom Staat her. Daher macht er sich weniger Sorgen um die Peitsche der Konkurrenz, um sich so gegen die Bildung von Monopolen zu richten. Stattdessen beklagt er umgekehrt, dass die Verwandlung der ökonomischen Interessensgegensätze sowie der ökonomischen Konkurrenz in politische Konkurrenz die Einheit des staatlichen Willens nicht mehr zustande kommen lässt. Die Weimarer Republik sei eine
Karikatur eines demokratischen Staatswesens.
Denn
seinem ursprünglichen Sinne nach soll das demokratisch-parlamentarische System einen besonders handlungsfähigen, im Notfall sogar rücksichtslosen Staat schaffen, der die einheitliche Zustimmung, den Konsens des ganzen Volkes hat.
Dass dieser Konsens das Produkt staatlicher Gewalt ist, daran lässt Schmidt keinen Zweifel.
Deutschland ist aber nicht einmal ein demokratischer Staat. Ein Staat, der nicht einmal mehr das Recht hat, seine Jugend militärisch zu erziehen und zu guten Soldaten auszubilden, ist ein Widerspruch in sich. Und zwar gerade als demokratischer Staat. So haben die unter anderen Voraussetzungen möglicherweise guten parlamentarisch-demokratischen Methoden politischer Willensbildung.
Ein kleiner Vorgriff auf die postfaschistische Demokratie der BRD sei an dieser Stelle erlaubt.
Hier nur eine machtzerstörende Machtunfähigkeit bewirkt.
Was Eucken die fehlende Peitsche der Konkurrenz ist, ist dem anderen Machtunfähigkeit. Schmidt kann allerdings das, was Eucken fehlt, positiv bestimmen, weshalb er an den zentralen Stellen nicht zu historischen Verrenkungen gezwungen ist. Er muss einfach nur den imperialistischen Machtbegriff innenpolitisch wenden und fertig ist die Theorie des totalen Staates und die faschistische Glorifizierung der Macht. Dies ist der politische Vorteil Schmidts gegenüber Eucken.
Es gibt einen totalen Staat,
ruft er aus, als wolle er verkünden, dass der dritte Stand eine ganze Nation sei. Weil er auf real gegebene Voraussetzungen bauen kann, besteht Schmidt auch nicht darauf, den einen Staatstyp zugunsten des anderen zurückzudrängen, sondern darauf, diesen totalen Staat unterscheiden zu lassen. Entstanden ist dieser neue Staat historisch und gleichsam naturwüchsig durch neue Machtmittel. Schmidt und alle, an die er sich wendet, stehen
unter dem Eindruck der gewaltigen Machtsteigerung, die heute jeder Staat durch die Steigerung der Technik, namentlich der militärischen Machtmittel, erfährt. Jeder Staat ist gezwungen, die neuen Waffen in die Hand zu nehmen. Hat er dazu nicht die Kraft und den Mut, so wird sich eine andere Macht oder Organisation finden, die sie in die Hand nimmt, und das ist dann eben wieder der Staat.
In der Kurzfassung, im Gegensatz zu Eucken kann Schmidt zugeben, dass er auf eine historische Voraussetzung bauen kann. Dieser objektiv gegebene, dem empirischen Staat vorausgesetzte Staat ist die faschistische Macht.
Er, der Staat, ist total im Sinne der Qualität und der Energie, so wie sich der faschistische Staat einen Stato Totalitario nennt, womit er zunächst sagen will, dass die neuen Machtmittel ausschließlich dem Staat gehören und seiner Machtsteigerung dienen.
In der faschistischen Mythologie ist diese Macht das Volk bzw. die Rasse. Dass das Volk in einem solchen Zustand nicht einfach alle sind und der allgemeine Wille nicht nur in der Garantie des Rechts bestehen kann, wird schon bei Schmidt deutlich. Wenn es darum geht, einen
im Notfall sogar rücksichtslosen Staat zu schaffen, der die einheitliche Zustimmung, den Konsens des ganzen Volkes hat,
stellt sich unmittelbar die Frage, wem gegenüber dieser Staat rücksichtslos zu sein hat, wenn über seinen allgemeinen Willen doch Konsens besteht. Dass Staat und Volk zu identischen Größen werden könnten, war für Eucken eine Implikation der Aufklärung. Diese mögliche Identität stellte sich ihm als Problem dar, das der Liberalismus aber zurückgedrängt habe. Der Wirtschaftsstaat habe diese Zurückdrängung unterlassen, weswegen er den Standpunkt der Staatsräson verlassen habe. Bei Schmidt findet sich diese Identität der zur Masse formierten als unmittelbare Voraussetzung der Staatsräson wieder. Die Voraussetzung der Staatsräson wird in dieser Konzeption explizit als geschaffene Ordnung gedacht, bleibt aber nichtsdestotrotz eine Voraussetzung. Demgemäß ist die Macht der Monopole, gegen die sich Eucken wendet, weil er die Monopole betont, bei Schmidt, der die Macht als solche betont, keine grundsätzlich falsche. Sie ist nur eine, die die falschen Unterscheidungen trifft, weil sie die Macht dem disziplinlosen Pöbel und nicht dem disziplinierten Volk überlässt.
Wie kommen wir aus diesem Zustand heraus?
Lautet die Frage, die Schmidts Beschreibung der richtigen Unterscheidungen einleitet. Weiter führt er aus:
Es ist gerade die aus den genannten Ursachen entstandene Schwäche des Staates, die die Verwirrung von Staat und Wirtschaft ebenso wie die Verwirrung von Staat und anderen nichtstaatlichen Sphären herbeigeführt hat. Nur ein sehr starker Staat könnte die furchtbare Verfilzung mit allen möglichen, der Sache nach nichtstaatlichen Angelegenheiten und Interessen lösen. Das wäre ein schmerzhafter chirurgischer Eingriff, der nicht organisch im Sinne langsamen Wachstums vor sich gehen könnte. Im Sinne organischen Wachstums,
formuliert er die zeitübliche Degenerationsthese,
werden Wucherungen und Unkraut schneller wachsen und sich hemmungsloser vermehren als das Gesunde, das heute von ihnen verdeckt und verdrängt wird. Eine Entpolitisierung, eine Abhebung des Staates von den nichtstaatlichen Sphären ist, um es nochmals zu sagen, ein politischer Vorgang. Die Loslösung von der Politik ist bei dem heutigen Stand der Dinge ein spezifisch politischer Akt. Sie kann nicht aus parteipolitischen Motiven, seien sie nun wirtschaftlicher, kultureller oder konfessioneller Art, sondern nur von der Seite des staatlichen Ganzen herkommen. Dazu bedarf es des Ersten einer sauberen, klaren Unterscheidung der staatlichen und der staatsfreien Sphäre.
Soweit kein Unterschied zu dem, was Eucken fordert, wenn er vom starken Staat die Durchsetzung der Trennung von Staat und Gesellschaft verlangt. Die Differenz kommt erst einen Satz später.
Unterscheidung und nicht Trennung. Aber Unterscheidung ist das Erste, von dem man hier ausgehen muss.
Der Unterschied, um den es hier geht, ist mehr als ein terminologischer und gleichzeitig in der Sache selbst nicht vorhanden. Eine Unterscheidung ist zunächst einmal eine gedankliche, im Subjekt vorgenommene Trennung, während Trennen der praktische Vollzug einer Unterscheidung ist, die nur dann Sinn macht, wenn sie unterschiedlichen Gegenständen gilt. Die Trennung ist die Realisierung einer dem Subjekt und nur ihm gegebenen Objektivität. Eucken kann das, worum es ihm geht, die für die ökonomischen Konkurrentinnen gegebene Objektivität der allgemeinen Konkurrenz, nicht mehr voraussetzen, weshalb es tätig vorausgesetzt werden muss. Deswegen reicht es ihm nicht, zwischen Staat und Gesellschaft zu unterscheiden. Die Trennung, propagiert er, müsse hergestellt werden. Das heißt, den Dingen muss die Eigenschaft, die den Konkurrentinnen ihre Konkurrenzfähigkeit oder Unfähigkeit demonstriert, also ihr Wert, durch Monopolkontrolle verliehen werden. Die Wirtschaftspolitik des nationalsozialistischen Staates wird Eucken nach exakt diesem Kriterium beurteilen. Sehr gut nachvollziehen lässt sich dies an seinem 1941 vor der Arbeitsgemeinschaft Preispolitik der Akademie für Deutsches Recht gehaltenen Vortrag Wettbewerb als Grundprinzip der Wirtschaftsverfassung. Der Sammelband, in dem dieser Text erschien, heißt konsequenterweise auch
der Wettbewerb als Mittel volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und Leistungsauslese.
Schmidt hingegen geht es um die Objektivität des totalen Staates, in den hinein sich die Konkurrenz verlagert hat und dessen Macht sich nur entscheiden muss, objektiv zu sein und damit sich selbst, also Macht, zu haben. Die Gesellschaft, so ließe sich sagen, hat das Ihrige schon getan. Die ungeheuren Machtmittel sind entstanden. Sie muss nur bewusst fortgeführt werden. Ein der Form nach durchaus liberales Motiv mit vollständig autoritärem Inhalt. Wo Eucken den Liberalismus aus liberalistischen Motiven verrät, führt ihn Schmidt mit antiliberalistischem Bewusstsein fort. Bei letzterem, nicht bei Eucken, finden sich die Stellen, die sich wie eine Neuauflage von Rousseaus Gemeinwillen lesen. Soweit die letzte Momentaufnahme vor der nationalsozialistischen Machtübernahme, die gleichzeitig den Moment der Entstehung des Neoliberalismus festhält. Deutlich geworden sollte sein, dass eine authentischere Wiederaufnahme des Liberalismus nur um den Preis völligen Realitätsverlusts zu haben gewesen wäre. Gleichzeitig besteht die Nähe Eukens zum Liberalismus lediglich darin, dass er im Gegensatz zu den Hauptströmungen seiner Zeit keine offensiv und explizit antiliberale Position vertrat. Für die Endphase der Weimarer Republik ist das allerdings schon eine ganze Menge. Gerade seine Rettungsversuche des Liberalismus, die ihn zum autoritären Staat führen, bringen allerdings auch diejenigen liberalen Elemente zum Verschwinden, die sich in der Neoklassik, in deren Tradition er steht, noch auffinden lassen. Die entfaltete neoliberale Theorie kann sich daher auch nicht ausschließlich auf ihre eigene Tradition verlassen, so sehr Hayek mit dieser auch kokettieren mag. Vielmehr wird hier deutlich, dass jeder ihrer zentralen Gedanken durch ihren immanenten Gegenpart vermittelt ist. So ist zu verstehen, dass nicht nur Eucken, sondern auch Hayek nach dem Ende des von ihm als Sozialismus verstandenen Nationalsozialismus weder die Probleme Eukens von 1932 wieder aufnimmt, noch diese explizit als gelöst behauptet. Praktisch fordert er eben nicht erneut die Wiederherstellung der Trennung von Staat und Gesellschaft, obwohl diese der eigenen Theorie nach zwischen 1932 und 1945 nicht wiederhergestellt worden sein dürfte. Nähme Hayek einfach nur das auf, was Eucken während des NS hatte ruhen lassen müssen, als er im angeblichen inneren Exil weilte, hätte die Forderung nach einer Trennung von Staat und Gesellschaft dringlicher denn je sein müssen. Dies impliziert die Selbstinszenierung, nach der die Krisenlösung des autoritären Staates der absolute Gegensatz des Neoliberalismus und nicht ihre logische wie historische Voraussetzung ist. Nichts derartiges wurde aber unternommen. Stattdessen wurde der Unfähigkeit des Liberalismus Tribut gezollt, ökonomische Krisen überhaupt auch nur zu denken, geschweige denn Maßnahmen zu ihrer Lösung aufzubieten.